Hat man Fehler gemacht im Umgang mit dem polizeibekannten Täter und bei seiner Überwachung? Diese Frage steht heute auf dem Plan bei einer Sondersitzung des Innenausschusses. 4 Tage nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin. Es gibt viele Forderungen gerade, wie umgehen mit Gefährdern. Es gibt viele, die sagen, hey, nee, wir sollten bei Prävention ansetzen. Aber wie läuft so eine Deradikalisierungsmaßnahme eigentlich genau ab? Das schauen wir uns jetzt an.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
Wie umgehen mit islamistischen Gefährdern? Diese Diskussion läuft gerade 4 Tage nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin. Straftäter und Gefährder öfter abschieben, das steht im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der will noch mehr.
Wir müssen den Schutz deutlich erhöhen. Das heißt, dass die Fußfessel zum Einsatz kommen sollte. Und es braucht die Möglichkeit, in Deutschland und überall in Deutschland die Präventivhaft anzuwenden.
Es gibt aber auch andere Stimmen, die fordern, nee, wir müssen woanders ansetzen, die Präventionsarbeit stärken, damit sich Menschen überhaupt gar nicht erst radikalisieren. Eine, die sich in diesem Feld besonders gut auskennt, das ist Miriam Uludoan Hess von der Bundesarbeitsgemeinschaft Religiös begründeter Extremismus. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also bei dieser Präventionsarbeit, das ist ja schon wahrscheinlich eine Herausforderung, überhaupt an die Menschen erstmal ranzukommen. Welche Ansätze gibt's da außer Praxis?
Also der wichtigste Ansatz ist immer erstmal, Menschen so früh wie möglich zu erreichen. Denn je weiter eine Radikalisierung fortgeschritten ist, desto schwieriger wird es einfach gegenzusteuern. Das heißt, Prävention beginnt gar nicht erst bei bereits straffällig gewordenen Personen, sondern sie setzt einfach früher an. Zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen, indem sie demokratische Kompetenzen stärkt und so gegen extremistische Angebote widerstandsfähiger macht. Werden dann erste Anzeichen einer Radikalisierung sichtbar, braucht es einfach gezielte Beratung. Bei bereits stark radikalisierten und auch schon straffällig gewordenen Personen, wie es eben im Fall des Attentäters Balut war, da geht es dann wirklich schließlich um intensive Ausstiegs- und Deradikalisierungsarbeit.
Wenn man mit den Menschen im Kontakt ist, welche Methoden hat man dann? Also was führt dann am ehesten dazu, dass sie sich nicht weiter radikalisieren?
Ja, wenn Sie mir an dieser Stelle die Metapher erlauben, Deradikalisierung ist kein Medikament, das man bei einem Beratungstermin zum Beispiel verschrieben bekommt und das einen Menschen dann kurzfristig in die gewünschte Richtung verändert. Sie ist immer ein langfristiger und auch individueller Prozess. Das heißt, es gibt einfach nicht die eine Methode, die bei allen funktioniert. Grundlegend für Beratungsarbeit oder Prävention sind aber Vertrauen, Beziehungsarbeit und ein Austausch auf Augenhöhe. Das heißt, die Person muss sich ernst genommen fühlen, sie muss irgendwie ernst genommen werden, ohne, und das ist ganz wichtig, ihre extremistischen Einstellungen dabei irgendwie zu akzeptieren oder nur zu verharmlosen. Mhm. Bei weit fortgeschrittenen Radikalisierungsprozessen ist es außerdem wichtig, die Person räumlich, sozial und auch organisatorisch aus dem extremistischen Umfeld zu lösen. Also kann eine Bewährungsauflage oder ein Haftkontext einen ersten Zugang eröffnen. Eine verpflichtende Teilnahme allein reicht aber nicht aus. Das heißt, im Verlauf muss einfach eine eigene Motivation zur Veränderung entstehen.
Ja, bei dem mutmaßlichen Täter des CSD, er war ja 2-mal bei eben so einem Termin zur Deradikalisierung. Dann der nächste wäre ein paar Tage nach dieser Tat eben gewesen. Da werden jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja, das bringt ja dann gar nichts.
Genau, auch da ist es wichtig, einmal ganz kurz nochmal bei dem Bild vom Medikament zu bleiben, dass Präventionsarbeit einfach kein Mittel ist, bei dem man vorher und nachher einen eindeutigen Wert misst und daraus dann eine Erfolgsquote zum Beispiel für Deutschland ableiten kann. Weil Prävention in Deutschland eben auf vielen Ebenen verankert ist und unterschiedliche Gruppen erreicht. Sie findet zum Beispiel in Schulen oder in der Jugendhilfe statt, in der Angehörigenberatung, im Strafvollzug, in der Bewährungshilfe. Die Evaluationsberichte einzelner Projekte und auch Projektverbünde können dabei konkreten Aufschluss darüber geben, wie Menschen erreicht werden, wie viele Menschen erreicht wurden, welche Angebote wie genutzt werden und welche Veränderungen sich dann auch im Verlauf beobachten lassen. Generell ist es einfach wichtig, dass man Wirksamkeit in der Präventionsarbeit daran messen kann, zum Beispiel, ob Menschen Konflikte zunehmend ohne Gewalt lösen, extremistische Botschaften besser erkennen oder sich von Gewalt und extremistischen Gruppen distanzieren.
Können Sie aus der Ferne sagen, was jetzt in dem Fall zum Beispiel dann schiefgelaufen ist.
Ja, es ist natürlich aus der Ferne, wie Sie schon gesagt haben, immer schwer, Fälle zu beurteilen. Aber gerade in einem solch schweren Fall muss einfach die sicherheitsbehördliche und die präventive Arbeit möglichst eng verzahnt sein und auch einfach früh anfangen. So wie ich es beobachtet habe, ist die Beratung sehr spät im Prozess dazugeholt worden. Und da ist eben die Erwartung widersprüchlich, dass halt Prävention oder auch Ausstiegsarbeit keine Wunderwaffe ist, die halt innerhalb kürzester Zeit, in diesem Fall innerhalb von 2 Beratungsterminen, funktionieren kann. Das heißt, wir müssen da auch einfach nochmal auf die räumliche Distanzierung hinweisen, dass es wichtig ist, die Person eben auch räumlich aus einem Umfeld zu lösen, damit Beratungsarbeit funktionieren oder auch überhaupt erst aufgebaut werden kann, weil sie eben maßgeblich auf Vertrauen und eben auch Beziehungsarbeit beruht.
Das sagt Miriam Uludoan Hess von der Bundesarbeitsgemeinschaft Religiös begründeter Extremismus.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.